So, ich möchte mit euch heute über die neue Erde sprechen. In den letzten beiden Predigten hatte ich von der ersten Auferstehung der Gerechten und von der zweiten Auferstehung der Anhänger Satans und der letzte Kampf um das neue Jerusalem gesprochen. Und hier auf der Folie seht ihr noch einmal die ganzen Schritte als Erinnerung. Ich sehe, wir sind jetzt auch neuer, ich habe die Predigt nicht gehört, einige auch jetzt nicht. Bitte? Denken, dann ja, ich weiß. Aber ich lese nochmal vor, die erste Auferstehung war dann Christi Wiederkunft, Auferstehung der gerechten Toten, Entrückung der Gerechten, die Erde wüst und leer, Satan wird gebunden, Vernichtung der Gottlosen. Dann haben wir das Millennium, die 1000 Jahre, und danach die zweite Auferstehung, Jesus, die Gerechten und die heilige Stadt kommen herab, Auferstehung der Gottlosen, Satan kommt los, letztes Gericht, Vernichtung Satan und der Gottlosen, Reinigung der Erde und Erneuerung. Und heute geht die Geschichte weiter. Was wird uns erwarten? Was wird nach der Reinigung der Erde sein? Auch hier möchte ich zunächst auf ein Phänomen hinweisen. Die ersten drei Kapitel der Heiligen Schrift und die letzten drei Kapitel der Bibel enthüllen den Schöpfungsplan Gottes, das Paradies und den Sündenfall. Austilgung der Sünde, Neuschöpfung und paradiesischer Erdenzustand. Unser alter Planet wird die Harmonie des Weltalls wiederherstellen. Ich habe sehr viele Bibeltexte, die ich gerne mit euch lesen möchte. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Es ist ein Phänomen. Gott wird seinen Wohnsitz auf Erden haben, also der Himmel kommt herab. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und nun lesen wir, Gott wird in dieser Stadt wohnen. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Welcher Himmel wird neu sein? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drum gemacht? Es gibt drei Himmel. Die atmosphärischen Himmel, das ist die Hülle, die um die Erde ist. Dann gibt es den Sternenhimmel und den Himmel, wo Gott wohnt. Meine persönliche Meinung ist, dass unsere Erde mit seiner atmosphärischen Hülle und die Sterne, die zu unserem Planetensystem gehören, gereinigt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott den ganzen Müllraumschrott der Sonnen, die um die Erde und um den Mars fliegen, da lassen wird. Das wird er auch alles bereinigen. Der Text sagt auch hier, dass das Meer nicht mehr sein wird. Zwei Drittel unserer Erde sind mit Wasser, mit Meer gefüllt. Frage, gibt es auf der neuen Erde kein Meer mehr? Das kann ich mir nicht vorstellen, zumal auch von dem gläsernen Meer die Rede ist. In Erfahrungen und Gesichte schreibt Schwester Weid, die 144.000 standen in einem Viereck an dem gläsernen Meer. Manche von ihnen hatten sehr herrliche Kronen, andere nicht so herrlich. Die Archäologen sprechen von sehr großen Binnenmeeren, die es früher gegeben hat. Das kann ich mir vorstellen, dass es wieder so sein wird. Ich denke auch hier an die Zeit vor der Sintflut, wo mit Sicherheit die Wassermassen unterirdisch waren und es keinen Regen gab. So wie heute die Gebiete in Florida, wo der Wasserspiegel sich mit den Mondphasen hebt oder senkt. Wir durften das 2019 dort bewundern. Das war gigantisch, das auch zu sehen, wie der Wasserspiegel, die Wiesen überflutet werden, die Kühe dann im Wasser standen und kurz ein paar Stunden später waren die Kühe wieder auf dem Trockenen. Derzeit sind die Meere mit ihren Salzgehalten für die Bildung der Regenwolken notwendig und die Bildung des Klimas. Auf der neuen Erde hingegen fließen die Wasserströme, hell wie Kristall. Die Bäume an den Ufern werfen den Schatten auf den Weg, der für die Erlösten für den Herrn bereitet sind. Weit ausgedehnte Ebenen steigen zu anmutigen Hügeln hinan und die Berge Gottes erheben ihre majestätischen Gipfel. Also die bewohnbare Fläche der Erde wird erheblich größer sein als jetzt. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, steht in 2. Petrus 3, Vers 13. Es wird keine Sünde, keine Ungerechtigkeit mehr auf der neuen Erde geben. Das Feuer wird alles reinigen. Wir haben hier auch einen biblischen Vergleich, so wie Daniel und seine drei Freunde von Gott vor dem Feuer im Ofen bewahrt wurde, wird auch die himmlische Stadt während der Reinigung der Erde ebenfalls von den Feuerflammen bewahrt. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass Bilder aus dem Alten Testament Hinweise sind für die anderen Welten, für die Engel, was später aber alles mal sein wird. Deswegen war das Bild auch mit Daniel, mit dem Feuerofen, auf die Endzeit auch zu sehen. Der Herr wird auch die neue Erde schaffen. Bestimmt können wir zuschauen, wie er die neue Erde schafft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht aus der himmlischen Stadt zuschauen können. Vielleicht wird es auch eine 7-Tage-Schöpfung sein oder mit einem seiner Worte auf einmal geschehen. Das ist für uns noch ein Geheimnis, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ihr mehr Kenntnisse habt. Auf jeden Fall werden die Erlösten ein neues Lied singen, das Lied der Erfahrung, Psalm 103. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die er seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich fasse die letzten Ereignisse noch einmal zusammen. Offenbarung 21, Vers 1. Wir haben es schon gelesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Schöner als diese Bilder wird es auf der neuen Erde sein, ganz bestimmt. 1. Korinther 2, Vers 9 beschreibt diese Schönheit. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und wir lesen Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, so ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die frühere nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Der Text sagt aus, dass wir uns hier an die alte Erde nicht mehr erinnern werden. Es stellt sich also die Frage, ob diese Aussage nicht im Widerspruch zu dem steht, was in Jesaja 66, Vers 24 steht. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Und sie werden ein Abschau sein für alles Fleisch. Jesaja drückt sich hier auch wieder poetisch aus. Und man könnte denken, er spreche ebenso von denen im ewigen Feuer brennenden Ungerechten, wie wahrscheinlich auch Johannes in Offenbarung 19, Vers 3. Und nochmal sprachen sie, Halleluja, und der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. In der letzten Predigt hatte ich davon ja schon Aussagen gemacht. Das Feuer brennt nur so lange, wie es etwas zu verbrennen hat. Dann geht es aus. Erinnert ihr euch? Bei näherer Untersuchung der Texte ist zu erkennen, dass nicht ewig brennende Menschen gemeint sind, sondern dass nur eine Rauchsäule als ein ewiges Warnzeichen übrig bleibt, die an einer Stelle außerhalb der Stadt ständig aufsteigen wird. Weil sich die Tragödie der Sünde in alle Ewigkeit nicht wiederholen soll, muss solch ein Mahnmal dastehen. Bei einem Blick auf dieses Denkmal wird in Zukunft keinem jemals in den Sinn kommen, eine neue Rebellion, wie einstmal Luzifer angefangen hat, zu machen. Haben wir auch unsere ehemaligen Gedanken an die Welt vergessen? Schwester White macht auch hier eine Aussage, wie es sich mit Problemen, Sorgen und Nöten sich verhält, die sich Menschen auf Erden gemacht haben. Wir alle gingen unter dem Baum und setzten uns nieder, um die Herrlichkeit des Platzes zu betrachten. Da kamen die Brüder Fitsch und Stockmann zu uns, die das Evangelium vom Reiche gepredigt hatten und die Gott in das Grab gelegt hatte, um sie zu erretten. Sie fragten uns, was wir erlebt hätten, während sie schliefen. Wir versuchten, unsere größten Schwierigkeiten zu erzählen, aber sie erschienen im Vergleich zu der uns umgebenden Herrlichkeit so klein, dass wir nicht darüber sprechen konnten. Und wir riefen alle nur, Halleluja, der Himmel ist leicht genug zu erlangen. Wir spielten auf unseren goldenen Harfen, dass die Gewölbe des Himmels klangen. Unsere kühnsten Hoffnungen können nicht das ausdrücken, was das Auge einstmal sehen wird. Welche unausdenkbare Schönheit der gewaltigen Schöpfung Gottes. Die Geheimnisse des Weltalls mit den unzähligen Welten in den endlosen Zeitaltern der Ewigkeit wird jede Anlage entwickelt, jede Fähigkeit wird vermehrt. Die Vermehrung der Kenntnisse wird weder das Gedächtnis ermüden, noch die Tatkraft erschöpfen. Unser IQ wird wieder so sein, wie Gott es Adam gegeben hatte bei der Schöpfung. Die größten Unternehmungen können dort ausgeführt, die erhabensten Bestrebungen erreicht, das höchste Verlangen verwirklicht werden. Und immer wieder werden neue Höhen zu erklimmen sein, neue Wunder anzustaunen, neue Wahrheiten zu erfassen sein. Neue Gegenstände werden die Kräfte des Verstandes, der Seele und des Leibes entwickeln. Wenn wir diese Worte hier hören, dann wird uns deutlich, dass es in der Ewigkeit nie langweilig sein wird. Reisen in unendliche Welten stehen uns bevor. Wenn wir mit Jesus auf Reisen gehen, werden wir das gesamte Universum besuchen und erforschen. Wir erleben Welten, die beim Anblick der menschlichen Sünde von Schmerz ergriffen wurden. Welten, die bei der frohen Nachricht von einer erlösten Seele Jubellieder singen. Mit unermesslicher Freude werden wir die Freuden und die Weisheit der nie gefallenen Wesen erfassen. Wir werden Anteil haben an den Schätzen des Wissens und der Erkenntnis, die jene durch die jahrtausendlanger Betrachtung der Schöpferwerke Gottes gewonnen haben. Mit ungetrübtem Blick werden wir die Herrlichkeit der Schöpfung schauen, Sonnen und Sternen und Planetensysteme, wie sie alle ihrem bestimmten Lauf den Thron der Gottheit umkreisen. Einige Zahlen, die die Größe unseres Universums deutlich machen. Wir müssen immer von der Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde ausgehen. 7-mal um die Erde in einer Sekunde. Nehmen wir das letzte Mal quer durch das Universum 40 Millionen Jahre. Milliarden Jahre. Das ist gewaltig. Was sind 40 Milliarden Jahre in der Erde? Nein, nicht alles. Nein, ist nur ein Teil. Nur ein Teil. Nur mal, um das so ein bisschen zu verbildlichen. Was sind 40 Milliarden Jahre in der Ewigkeit? Nichts. Ein Staubkorn. Also freut euch da drauf. All diese Entfernungen, all die Sterne, Planeten und Galaxien, die auch das Leben auf unserem Planeten und wie das so entstanden ist. Unser Gott rief das Universum durch sein Wort ins Dasein. Und was wird uns erlösten Menschen sein? Was berichtet die Bibel? Das Ziel lautet, dass wir Gott schauen, ihn lieben und ihm dienen dürfen. Als Lohn erwartet uns ewige Seligkeit, Freude und Friede. Für Gläubige aber gilt, wir werden Könige und Priester Gottes sein. Wir werden Menschen aus allen Stämmen, Völkern, Sprachen und Nationen vor dem Sohn Gottes treffen. Und es wird für die Überwinder verschiedene Kronen geben. Jakobus 1, Vers 12, die Krone des Lebens für erduldete Versuchung. 1. Thessalonicher 2, Vers 9, die Krone der Freude für Seelengewinner. Und 2. Timotheus 4, Vers 8, die Krone der Gerechtigkeit für alle, die im Warten auf den Herrn standhaft geblieben sind. Und Offenbarung 2, Vers 10, und die Krone der Treue für alle Blutzeugen Jesu Christi. 1. Korinther 15, Vers 35, wir werden einen neuen himmlischen Körper bekommen, der unverweslich rein und voller Kraft ist. Offenbarung 7, Vers 14. Wir werden reingewaschen sein durch das Blut Jesu Christi, des für uns geopferten Lammes und weiße Kleider tragen. 1. Korinther 15 und Offenbarung 21. Hölle, Tod und Teufel können uns nicht mehr anfechten, auch nicht Krankheit und Leid und Hunger und Durst. Offenbarung 21, der Himmel ist ein heiliger Ort, in den nichts Unreines hineingelangen kann. Und feige Verleugner, ungläubige Frevler, Mörder, Unzüchtige, Okkultisten, Götzendiener, Lügner und alle anderen Sünder werden keinen Platz im Himmel haben. Es sei denn, sie sind zu Jesus Christus umgekehrt und haben ihre Sünden bereut und Buße getan. Das steht in Offenbarung 21, Vers 8. Wir werden Musik hören, himmlische Melodien und Klänge, die noch nie ein menschliches Ohr erreicht haben. Das menschliche Herz wird von einer unaussprechlichen ewigen Freude erfüllt werden. Niemand wird ermüden oder der Ruhe bedürfen. Ich merke jetzt, wo ich älter werde, werde ich sehr häufig müde und möchte gerne mal so ein Nickerchen machen. Das ist alles vorbei dann, wunderbar. Keinem wird es zu viel werden, den Willen Gottes zu tun und seinen Namen zu preisen. Stets werden wir so frisch wie am Morgen uns fühlen. Die Aneignung neuer Kenntnisse wird weder das Gedächtnis ermüden noch die Tatkraft erschöpfen. Die kühnste Fantasie des Menschen kann die Herrlichkeit der Ewigkeit sich nicht ausdenken. Lesen wir, was die Bibel da noch zu berichten, Jesaja 11, die Verse 6 bis 8. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie ein Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Können wir uns das vorstellen, der Wolf bei dem Lämmlein? Die ganze Natur der wilden Tiere wird verwandelt sein. Warum sind sie als Raubtiere auch jetzt auf unserer Erde? Es ist die Folge der Sünde. Aber die Bibel sagt, dass die Tiere so nicht mehr sein werden. Es gibt vermehrt Berichte, dass sich in der Arktis, ich habe da also auch Videos gesehen, die nicht mit KI bearbeitet waren, Eisbären sich Menschen genähert haben und um Hilfe baten für ihre Jungen. Es waren Jungtiere, waren im Fischernetz ganz eingefangen und sie kamen nicht mehr raus und drohten dann zu ertrinken, weil sie nicht mehr auf der Eisscholle hochkamen. Sie waren dann zu den Fischerbooten dann hingeschwommen, haben dann Laute gegeben, immer ein bisschen weggeschwommen, wieder zurück und haben dann die Fischer dann zu den Jungen geführt. Und die Fischer hatten natürlich Angst gehabt, die hatten ihre Gewehre dabei. Einer ist dann ins Wasser gegangen, um den Jungtier zu befreien. Und das Muttertier, das war immer etwas abseits gewesen. Es kam also nicht näher ran, als der Fischer dann die Netze abschnitt. Und als das Junge dann frei war und der Fischer wieder ins Boot geklettert war, war die Mutter dann auch mit ihren Lauten dann, als ob sie immer Dankeschön, Dankeschön sagen wollte. So haben die das interpretiert. Und nach mehrmaligen Umrunden des Bootes sind die dann zur Eisscholle geschwommen und auf die Eisscholle gegangen. Solche Erlebnisse gab es mehrfach jetzt in letzter Zeit in der Arktis. Und das ist doch eine, was Wunderschönes, wenn die Tiere dann die regende Dankbarkeit sagen. Und so wird es auf der neuen Erde sein. Keine wilde Natur, nur Freundlichkeit und liebevoll. Und ich habe das so gesehen, das sind die Vorboten, die uns die Herrlichkeit der neuen Erde aufzeigen möchten. Solche Warnschilder wie hier auf Spitzberg in Norwegen gibt es nicht mehr. Also wir durften da nur bis zu diesem Schild laufen, weiter ist dann verboten, weil die Eisbären frei rumlaufen, da muss man einen Guide haben, der ein Gewehr hat. Und die Häuser, die davor stehen, die Haustüren sind nie verschlossen. Man kann als Fremder, wenn ein Bär kommt, sofort in ein Haus reinflüchten. Die sind arbeiten gar nicht zu Hause irgendwo, man sucht die Schutz in dem Haus und die haben Vertrauen, dass nichts geklaut wird. Also das ist unglaublich, was man da auf Spitzberg da so erlebt. Und sowas wird es ja nicht mehr sein, weil die Eisbären dann eigentlich mehr angreifen. Ellen White wurde in ihrer ersten Vision auf jene wiederhergestellte neue Erde versetzt. Ich möchte euch vorlesen, wie sie die Schönheit der himmlischen Heimat in frühen Schriften beschreibt. Ich sah auch ein anderes Feld mit anderen Arten von Blumen. Und als ich sie pflückte, rief ich aus, sie werden nicht mehr verwelken. Wieder sah ich ein Feld mit hohem Gras, herrlich anzuschauen. Es war von frischem Grün. Und als es stolz zur Ehre des Königs Jesus wogte, hatte es einen Schimmer wie Silber und Gold. Dann betraten wir ein Feld, wo alle Arten von Tieren waren. Löwe, das Lamm, der Leopard, der Wolf, alle lebten vollkommen friedlich zusammen. Wir gingen mitten unter ihnen und sie folgten uns friedlich nach. Nun gingen wir einen Wald, nicht wie die dunklen Wälder, die wir hier haben, nein, sondern hell und voller Glanz. Der Berg Zion lag jetzt vor uns und auf dem Berge war ein herrlicher Tempel. Um ihn herum waren sieben andere Berge, auf denen Rosen und Lilien wuchsen. Und ich sah die Kleinen emporklimmen oder, wenn sie wollten, ihre kleinen Flügel gebrauchen und zu den Spitzen der Berge fliegen, wo sie die nie welkenden Blumen pflückten. Viele von euch werden froh sein, wenn sie nicht mehr arbeiten müssen auf der neuen Erde. Aber was lesen wir in Jesaja 65, Vers 23? Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für jenen Tod zeugen, denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Familien werden nicht mehr getrennt, denn Kindern wird nichts mehr passieren. Wie es genau sein wird, müssen wir abwarten. Genaueres sagt die Bibel nicht. Wir haben vorhin gelesen, dass es Lämmer und Kinder auf der neuen Erde gibt und Kinder für einen jeden Tod zeugen werden. Da stellt sich die Frage, gibt es Säuglinge auf der neuen Erde und wird es eines Tages eine Überbevölkerung geben? Auch hier gibt es vage Antworten. Vor der Sintflut war das Festland wesentlich größer und es gab nur Binnenseen, hatte ich ja vorhin ausgeführt. Nach dem Sündenfall verliefen die Schwangerschaften der Frauen mit Schmerzen, denn Gott sagte ja zu Eva, ich werde sehr vermehren deine Mühsal und deine Schwangerschaft mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Das heißt, dass die Geburtenrate nach dem Sündenfall beträchtlich anstieg. Sonst wären ja nicht die Vielzahl der Nachkommen da gewesen, die wir im Mose mit all den Namen nachlesen können. Wie wird es auf der neuen Erde sein? Das wird uns Jesus dann mitteilen. Die Spekulationen hier und heute über eine überbevölkerte Erde wären von Fehlinterpretationen voll. Aber wir dürfen nicht vergessen, hätten Adam und Eva im Paradies nicht gesündigt, hätten sie nach Gottes Willen auch Nachkommen gezeugt. Lesen wir, das ist im Paradies gewesen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Da gab es noch keinen Sündenfall. Ob Gott eines Tages die Geburten wieder unterbunden hätte, wenn es vielleicht so viele Geschöpfe gegeben hätte, ist reine Spekulation. Lassen wir uns daher überraschen, ob neues Leben auf der neuen Erde wirklich möglich sein wird. Nur Jesus wird uns später diese Frage beantworten. Nur mal zum Nachdenken. Haben die anderen Welten, denen wir ein Schauspiel sind, keinen Nachwuchs gezeugt? Die Frage habe ich mir gestellt. Erinnern wir uns an den Text aus Jesaja 11, die Verse 6 bis 8, den ich vorhin gelesen hatte. Ich zitiere nochmal den Vers 8. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Es gibt hier auch etliche Aussagen von Schwester Wald, die ich gleich ausführen möchte. Ich weiß, dass es einige Geschwister gibt, die ein differenziertes Verhältnis zu Schwester Wald haben. Daher möchte ich vorab drei Bibelstellen den weiteren Aussagen voranstellen. Lesen wir Lukas 16, Vers 29. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen wir hören. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so fester haben wir das prophetische Wort, dass ihr gut daran tut, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in ihren Herzen. Die Bibel mahnt aber auch in Matthäus 7, 15, Vers 16. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. In unserem Glaubensbekenntnis unserer Freikirche werden die Schriften von Schwester Weid anerkannt. Sie selber hat sich immer als Botin Gottes bezeichnet und sich nie in den Mittelpunkt der Bibel gleichgestellt. Mein Opa durfte Schwester Weid kennenlernen, da er damals Gemeindeleiter in Vorwinkel war, Wuppertal Vorwinkel. Und als sie Deutschland besuchte, war sie in Vorwinkel für ein paar Tage. Und sie haben tolle Gespräche geführt und er hat sie als, immer als ganz einfache, bescheidene Frau beschrieben. So als kleines Kind konnte ich noch nicht viel verstehen, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Das war schon bezeichnend. Aber zuvor noch einen Bibeltext, der die Liebe Gottes zu diesem Thema verdeutlicht und für manche aber einen Widerspruch darstellt. Lesen wir Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der früheren wird man nicht mehr gedenken. Und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Also, wir werden keine Erinnerung mehr an das Alte haben. Aber hier macht Gott aus Liebe zu den Müttern eine Ausnahme. Ihr Leid wird auf liebevolle Art getröstet. Hören wir die Texte von Schwester Weid. Kleine Kinder werden von Engeln zu ihren Müttern getragen und sie erwachen zu unsterblichem Leben, um nie mehr zu sterben. Sie beschreibt, dass Kinder auf der neuen Erde unterrichtet und erzogen werden, nicht nur durch ihre Eltern, sondern auch durch Jesus selbst und durch die Engel. Es wird eine fortwährende Entwicklung und Freude am Leben sein, Lernen sein. Auf der neuen Erde wird das Streben nach Wissen nicht enden. Es wird keine Müdigkeit geben. Wie wir vorhin schon gelesen haben in den Versen 6 bis 8, dass kleine Kinder mit der Natter und Otter spielen werden, so hatte sie eine weitere Vision. Und ich sah auch andere Tiere des Waldes, den Löwen, das Lamm, den Leoparden und den Wolf beisammen in vollkommener Eintracht. Ist das nicht wunderbar? Was für einen großen, liebenden Gott haben wir. Was wird uns noch alles über die neue Erde berichtet? Nun hört mal genau hin. Die Erlösten werden nicht nur eine Wohnung in der himmlischen Stadt haben, wir werden auch ein Haus auf dem Lande bauen und dort Weinberge anlegen und die Ackerflächen. Jesaja 65, Vers 21. Ist das? Nee. Da. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Es wird ganz toll sein. Was machen wir Deutsche zuerst, wenn wir ein Grundstück haben? Einen Zaun ziehen. Das wird es auf der neuen Erde nicht mehr geben. Wir werden nur weite, freie Flächen haben. Auch die Tiere werden sich anders verhalten. Der Gepard, der Tiger und der Braunbär kommen am Haus vorbei. Die Kinder können darauf reiten und mit ihnen spielen. Die Eltern brauchen sich keine Sorgen zu machen. Und es wird alles friedlich sein. Die Tiere werden unseren Garten nicht vernichten. Sie werden kein Fleisch mehr essen, sondern nur noch Vegetarisches. Und die Wälder, wir haben es vorhin schon gelesen, werden nicht mehr so dunkel sein wie hier auf unserer Erde. Sie sind hell und es gibt überall wunderschöne Bäume, wie Buchsbäume, Kiefern, Tannen, Ölbäume, Myrten, Granatäpfel und Feigenbäume. Und die Äste werden sie unter Last der Früchte ganz tief neigen. Auch die Blumenvielfalt wird wunderschön sein. Keine Blüte wird mehr verwelken, denn das ist auch eine Folge der Sünde gewesen. Wer liebt die Sonne oder sieht gerne einen Vollmond von euch? Ich frage euch, wird es noch eine Sonne und einen Mond auf der neuen Erde geben? Was meint ihr? Du nix. Es gibt auch hier wieder einen Hinweis im Alten Testament über die Besonderheit der Naturregeln. Die Bibel berichtet unter anderem von einer dreitägigen Mondfinsternis in 2. Mose 10. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. 3 Tage lang aber blieb es dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Die Bibel gibt auch eine Antwort, wie es auf der neuen Erde sein wird. Offenbarung 21, Vers 23. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das ist die Antwort. Und im Vers 24 steht dann, dass die Erlösten, wie damals die Israeliten, immer im Licht sein werden. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Noch was Wunderbares. Wir können mit unseren Glaubensvätern zusammen sein und sie alles fragen und mit ihnen unsere Gedanken austauschen. Matthäus 8, Vers 11. Ich sage aber euch, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Möchtet ihr das auch? Ich ja. Ist das nicht ein schöner Gedanke, dass wir sie alle um uns haben werden? Adam, Noah, man könnte noch so viele Namen aufführen. Jeder Gerettete wird auf der neuen Erde das Wirken der Engel in seinem persönlichen Leben erkennen. Was wird das für ein Erlebnis für die Engel sein, sie zu begegnen, der uns vom ersten Augenblick unseres Lebens, der uns vom ersten Augenblick des Lebens bis zum letzten begleitet hat. Der Engel, der über unsere Schritte wachte und uns in Notzeiten beistand. Was wird es für eine Freude sein, mit dem Engel zu reden, der bei uns blieb, als wir im Sterben lagen. Und uns am Auferstehungsmorgen als Erster begrüßte. Wie wird es sein, von ihm zu erfahren, wie Gott in unserem Leben eingriff, wie er bei jedem guten Werk für die Menschheit mitwirkte? Wir werden so viel erfahren. Viele Umstände verstehen wir heute nicht. Erst im Licht der Ewigkeit werden wir die Vorsehung Gottes erkennen. Dann wird uns bewusst werden, dass die ganze Familie des Himmels Anteil an der irdischen Familie nahm. Was werden wir noch machen? Schwester White hat auch dazu Aussagen gemacht. Die Erlösten werden eine Welt nach der anderen besuchen und viel Zeit damit verbringen, die Geheimnisse der Erlösung zu erforschen. Und durch alle Ewigkeit hindurch werden sie immer ein wenig mehr Einblicke gewinnen. Noch eine Aussage aus dem Großen Kampf, Seite 677. Und die dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrlichere Offenbarungen Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis wird auch die Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zunehmen. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto größer wird ihre Bewunderung seines Wesens sein. Und wenn Jesus ihnen die Reichtümer der Erlösung und die erstaunlichen Großtaten in dem erbitterten Kampf mit Satan erschließt, werden die Herzen der Erlösten immer mehr in Liebe erglühen. Mit stürmischer Wonne greifen sie in ihre goldenen Harfen und Tausende und Abertausende von Stimmen vereinigen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Freude über alle Gebiete des grenzenlosen Raumes. Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper erklärt alle lebendige und unbelebte Natur in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude. Gott ist Liebe. Und nun möchte ich noch einige Nachgedanken haben. Im Buch Bible Echo, erschienen 1988, steht auf Seite 262, das Thema der Erlösung ist ein Thema, das die Engel ergründen möchten. Es wird das Studium und der Inhalt des Gesangs der Erlösten sein durch alle Zeitalter der Ewigkeit. Sollte es da nicht auch von uns wertvoll genug sein, es schon jetzt eingehend und genau zu studieren? Wenn nun das Menschenkind die Dinge erforscht und betrachtet, die auch die Engel gelüstet schauen, darf es sich deren Gemeinschaft erfreuen. Es kann in die Fußstapfen des himmlischen Lehrers treten und seine Worten lauschen, wie es die Menschen taten, als Jesus auf Bergen, Ebenen und Seen Unterricht erteilte. Und im Buch Erziehung auf Seite 117 steht, es ist uns Gläubigen möglich, auf diese Welt bereits in der Atmosphäre des Himmels zu leben und den Trauernden und Angefochtenen auf Erden Gedanken der Hoffnung und ein Verlangen nach Heiligung einzuflößen. So kommt es immer mehr zu einer inneren Gemeinschaft mit dem Unsichtbaren, gleich dem, der seit alters her mit Gott wandelte und sich dabei der Schwelle des ewigen Reiches näherte, bis die Tore sich auftun werden, dass man dort eingehen wird. Es wird sich nicht als Fremdling empfinden. Die Stimmen, die es begrüßen, sind die der heiligen Engel, die auf Erden seine unsichtbaren Begleiter waren. Stimmen, die wir hier vernehmen und lieben lernten. Wer durch Gottes Wort in Gemeinschaft mit dem Himmel lebte, wird sich in der oberen Welt zu Hause fühlen. Und noch ein Zitat aus The Upward Look 1884. Der Herr möchte, dass wir begreifen, dass die Mächtigen, die mit uns verkehren, immer an der Arbeit, die wir hier leisten, beteiligt sind. Diese himmlischen Wesen sind dienende Engel und häufig begegnen sie uns in Menschengestalt. Als Fremde nehmen sie Kontakt auf mit den Menschen, die im Werke Gottes arbeiten. An einsamen Orten erscheinen sie als Begleiter von Reisenden, die sich in Gefahr befinden. Auf Schiffen, die sich in Seenot befanden, haben Engel in Menschengestalt den Passagieren Mut zugesprochen, sie von ihrer Angst abgelenkt und ihnen die Stunde der Gefahr Hoffnung gegeben. Und die Leute dachten, es handelt sich um einen Mitreisenden, dem sie vorher noch nie begegnet waren. Ihr habt bestimmt auch schon Engel getroffen, die euch irgendwo weitergeholfen haben. Die Erfahrung durfte ich auch schon machen. Nur man muss sich das bewusst machen, dass es dann auch Engel sind und nicht kein Zufall, wie viele Menschen sagen. Nun aus The Youth Constructor 1901. Lasst uns die wunderbaren Verheißungen Gottes im Herzen bewahren, damit wir anderen Kraft und Trost zusprechen können. Auf diese Weise lernen wir die Sprache der himmlischen Engel, die, wenn wir treu bleiben, in der Ewigkeit unsere Gefährten sein werden. Oder nächste. In unserem zukünftigen Leben werden wir Dinge begreifen, die uns hier außerordentlich verwundern. Wir werden dann verstehen, wie mächtig unser Helfer war und wie Engel Gottes beauftragt wurden, uns zu beschützen, wenn wir uns nach den Empfehlungen des Wortes Gottes richten. Beten wir darum, dass Gott uns seine Engel schickt, die uns bewahren, täglich. In Erziehung steht, jeder Erlöste wird dann den Dienst der Engel in seinem eigenen Leben erkennen. Es wird sein, wenn wir mit dem Gottesboten Zwiesprache halten können, der vom ersten Augenblick an sein Hüter war, der seine Schritte überwachte und der sein Haupt am Tage der Gefahr deckte. Wenn er von diesem Engel, der im Tal der Todesschatten bei ihm war, der sich seine Grabstätte merkte und ihn als Erster am Auferstehungsmorgen begrüßte, erfährt, wie Gott ins Einzelleben eingriff und bei jeder Tat für die Menschheit mit zu Werke ging. Ist das nicht wunderbar? Wir können so dankbar sein. Auch die Bibel bestätigt diese Aussage in 1. Petrus 1, Vers 12. Was euch erwartet, ist so unvorstellbar, dass selbst die Engel gerne mehr davon erfahren würden. Also die Engel wissen auch noch nicht alles. Aber das Größte und der Mittelpunkt dieser neu geschaffenen Erde ist die Stadt Gottes mit ihrer unbeschreiblichen Herrlichkeit. Von Sabbat zu Sabbat werden die Erlösten in dieses neue Jerusalem zur Anbetung kommen. lesen wir Jesaja 66, Vers 23. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Hier etwas Irritierendes. Neumonde sind doch aus dem Zeremonialgesetz und das ist doch abgeschafft. Aber hier finden wir es wieder. Es werden also ein Wochenfest, der Sabbat und dann ein Monatsfest geben. Betrachten wir den Baum des Lebens. Offenbarung 22, Vers 2. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Also, er bringt alle 4 Wochen seine Früchte. Es wird einmal im Monat eine Lebensbaumernährung geben und seine Blätter dienen zur Heilung. Aber was bedeutet diese Heilung? Gibt es denn Krankheiten auf der neuen Erde? Schwester White hat in ihrem Buch Der große Kampf folgende Antwort gegeben. Alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie hineingelegt wurden. Adam, der mitten unter der auferstandenen Schar steht, ist von erhabener Größe und majestätischer Gestalt, nur ein klein wenig kleiner als der Sohn Gottes. Ich sagte ja in der letzten Predigt, Archäologen vermuten nach Ausgrabungen, dass Adam zwischen 3,50 Meter und 4 Meter groß gewesen sein muss. Kann man sich das vorstellen? So nicht. An ihm wird ein auffallender Gegensatz zu den späteren Geschlechtern deutlich. In dieser einen Beziehung sieht man die tiefgehende Entartung des Menschengeschlechtes. Alle aber stehen in der Frische und Kraft ewiger Jugend. Im Anfang wurde der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen, nicht nur in Charakter, sondern auch in Gestalt und Aussehen. Die Sünde hat das göttliche Bild entstellt und nahezu verwischt. Aber Christus kam, um das, was verloren gegangen war, wiederherzustellen. Es wird unseren nichtigen Leib verwandeln und seinem verklärten Leibe ähnlich machen. Kannst du begreifen, was gemeint ist, ewig zu leben? Der errettete Mensch empfängt Unsterblichkeit. Er hat wieder Zutritt zum Lebensbaum, der uns das ewige Leben schenkt. Am Rüsttag, dem Freitag, kommen die Erlösten vor dem Sonnenuntergang nach Jerusalem in ihre Wohnungen, um dann versammelt auf dem gläsernen Meer vor dem Thron Gottes ihren Herrn und Erlöser, dem König aller Könige, in unbeschreiblichen Lobgesang Dank und Ehre zu bringen. Ja, wir haben alle unsere eigene Wohnung in der Stadt. Ist das nicht eine wundervolle Fürsorge von Jesus? Was wird noch in der Stadt sein? In der letzten Predigt führte ich schon aus, dass das neue Jerusalem, die Stadt aus dem Himmel, eine Schönheit und Reinheit besitzen wird, die mit menschlichen Worten nur angedeutet werden kann. Reines Gold, Edelsteine, Perlentore, vollkommene Maße und Gott selbst wird ihr Licht sein, Offenbarung 21. Treffend sagte auch der bekannte Erweckungsprediger Spurgeon über die himmlische Herrlichkeit, die Straßen aus Gold werden uns wenig beeindrucken und die Harfenklänge der Engel werden uns nur wenig erfreuen im Vergleich zu dem König in der Mitte des Thrones. Und es ist es, der unsere Blicke und Gedanken an sich ziehen wird, der unsere Liebe entfachen und all unsere geheiligten Gefühle auf ein Höchstmaß unaufhörlicher Anbetung bringen wird. Wir werden Jesus sehen. Was gibt es noch in der Stadt Gottes? Es wird keine Nacht mehr sein. Niemand wird der Ruhe bedürfen oder danach verlangen. Keiner wird mehr müde sein, also kein Gähnen. Wir werden den Willen Gottes ausführen und seinen Namen preisen. Wir werden beständig die Lebensfrische des Morgens fühlen und es wird nie ein Ende kommen. Wenn wir zu diesem besonderen Festsabbat in die himmlische Stadt gehen, müssen wir nicht, wie ich vorhin schon sagte, über Freunde schlafen, sondern wir haben unsere eigene Wohnung. Gott regiert dann auf der gereinigten Welt. Von wo regiert er? Aus der Hauptstadt der neuen Erde. Oder der Regierungszentrum des ganzen Weltalls. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Gott wird seinen Thron im Himmel aufgeben und in das neue Jerusalem ziehen. Was ist das für ein liebender Gott? Und das Wunderbare ist, es wird nie mehr Kampf, Streit, Feindschaft, Krieg oder Furcht mehr geben. Wir haben völlige Harmonie und Frieden. Der ewige Friede der neuen Schöpfung Gottes ist dann da. Und der Herr hat verheißen, dass alle Tränen von uns weichen werden. Wir haben keine traurigen Gedanken mehr, weil wir so viel Herrliches von Gott bekommen haben. Die Blätter des Lebensbaumes haben uns heil gemacht. Wir werden voller Freude sein. Aber es gibt nur eines, was uns ewig an die Sünde erinnern wird. Es sind die Nägelmale Jesu. Wenn wir Jesus sehen, dann werden wir dankbar sein für seine große Tat auf Golgatha. Denn nur durch ihn können wir auf der neuen Erde sein. Seine Liebe hat es möglich gemacht. Jesus hat sie uns gegeben. Ist das nicht wundervoll? Überall, wo das Lamm Jesu hingehen wird, werden wir ihm folgen. Egal, ob es die neue Erde ist oder das Universum. Wir werden mit ihm unendlich viel entdecken und Freude haben. Und mit den Seligpreisungen aus Matthäus 5 möchte ich schließen. Glückselig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Das ist der Sieg für die Treue und Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte dabei sein und ich hoffe, ihr auch. Amen. Wir singen nun ein Lied aus einem ganz alten Liederbuch aus den 50er Jahren. Einige kennen das vielleicht noch. Ich habe es im Bogenhofen gehört bei einem Gottesdienst und ich habe mich dann auch daran erinnert, weil man das als Kind immer gerne auch gesungen hat. Und ich habe das jetzt auf der Folie mit Melodie und Gesang. Wir können das alle gut gleich mit nachsingen. Ich bitte euch, das heißt, wann werde ich ihn sehen? Wir wollen das nun singen. Wir müssen einen Ton anmachen gleich.